Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Wenn wir 10 Minuten unterwegs sind, ja, langsam oder schnell ist natürlich ein kleiner Unterschied, dann kann es schon mal sein, je nach Tempo, dass wir so 50 bis 70 Kilokalorien verbrennen, je nach Körpergewicht. Und das ist schon ganz ordentlich. Das heißt, gehe ich so eine Stunde, dann habe ich in der Regel 200, 300 Kilokalorien verbrannt. Wer darauf fokussiert, also wer viel geht, verbrennt viel.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ich bin Anja Mattis und freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln. Hallo Ingo.
Anja, ich grüße dich.
Ingo, ich möchte heute wissen, ob deine Füße morgens die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Deswegen stelle ich dir mal 4 Entweder-Oder-Fragen, die du auf die Schnelle und kurz beantwortest. Meine erste Frage ist, nach dem Aufstehen erstmal barfuß laufen oder gleich Hausschuhe anziehen?
Ich habe gar keine Hausschuhe, ich laufe immer barfuß. Diese Schlappern, die brauche ich nicht.
Fußmassage lieber morgens oder abends?
Natürlich morgens, zum Lösen der Muskelverspannungen, damit Sie dann die Aufgaben des Tages gut überstehen können.
Öl oder Fußpflegecreme?
Öl auf jeden Fall, weil die Fußsohlen viel besser geeignet sind dafür, das Öl aufzunehmen als Creme.
So, und Tautreten im morgendlichen Gras oder Zimmerspaziergang?
Wenn es geht, wirklich Tautreten, weil es gibt ja unheimlich schöne Empfindungen unterhalb der Füße. Die geben uns so viel Information und wenn ich dann noch ein bisschen Tau verspüre, ist ja noch viel schöner.
In dieser Folge geht es nämlich ums Gehen. Und vor allem um die Fehler, die uns häufig dabei unterlaufen, ohne dass sie uns bewusst sind. Wohin geht unser Blick, wenn wir gehen? Was, wenn wir zu große Schritte beim Gehen machen? Was können falsche Schuhe auslösen? Warum sollten wir Plattfüße lieber nicht einfach so hinnehmen? Solche Fragen wollen wir heute klären. Doch werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die Evolution des Gehens. Ist der aufrechte Gang eine der größten Errungenschaften auf dem Weg zum Homo sapiens? Was meinst du?
Ich glaube ja. Weißt du warum? Weil wir dann die Möglichkeit hatten, Werkzeuge und Waffen zu gebrauchen, weil wir die Hände frei hatten. So ist die Evolution ein wenig unterwegs. Das muss etwa vor 5 Millionen Jahren passiert sein. Man weiß das nicht so genau. Wer war der Erste, der sich aufgerichtet hat? Aber es ist in der Tat so, dass das Aufrichten auch zum Beispiel, um weiter schauen zu können, um Beutetiere erkennen zu können, ist das eine ganz wichtige Errungenschaft. Deswegen hat sich ja die Wirbelsäule auch dann ganz besonders entwickelt im Vergleich zu anderen Tieren. Wir haben also da durch die Aufrichtung eben, auch wenn es vielleicht unter heutigen Gesichtspunkten immer noch nicht optimal konstruiert ist, unsere Wirbelsäule, aber trotz allem ein Wunderwerk unseres Körpers geschaffen.
Ja, und was hatte das für Folgen für unseren Körper?
Ja, erst einmal ist diese Fortbewegung natürlich auch effizienter, weil wir weniger Muskelarbeit haben, weil der ganze Körper eben nicht dort einbezogen ist. Das heißt, wir sparen Energie und haben damit eine längere Leistungsfähigkeit, eine bessere Ausdauer. Und so ließ sich eben auch mit den Händen viel mehr greifen. Und auch das war ganz wichtig. Das ist so eine gewisse Entwicklung, die sich ja zwischen Darm und Gehirn ergeben hat. Früher, gerade wenn wir dann auch andere Lebensmittel essen konnten, war der Darm, Wir kennen das ja von allen anderen Tieren, im Vergleich zum Gehirn relativ groß. Und bei uns entwickelte sich dann durch unsere Aufrichtung das genau ins Gegenteil. Das Gehirn wurde größer und leistungsfähiger und der Darm konnte kleiner werden. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Schätze, die wir in der menschlichen Entwicklung gehabt haben. Unsere Gehirnentwicklung also entwickelte sich auf der Grundlage eines immer kleiner werdenden Darms, weil wir eben mit unseren Werkzeugen kochen konnten, schneiden konnten. So konnten wir die Nahrung vorbereiten. Und das entlastete den Darm, der hatte nicht mehr so viel Arbeit und das führte eben zu einer Ressourcenerweiterung des Gehirns.
Heutzutage macht Gehen also unser Wesen aus. Es wirkt eigentlich mühelos. Wie effektiv ist es trotzdem?
Es ist mühelos, so sollte es wenigstens sein, das kann man nicht anders sagen. Kinder streben ja sofort an, einfach auch dahin zu kommen, denn Krabbeln ist ja zwar eine Zwischenstufe, aber das ist ja nicht das, was uns Menschen ausmacht. Jeder Schritt tut dem Körper gut, weil wir genauso konstruiert sind. Und letztendlich ist es so, dass wir diagonal arbeiten. Wir haben ja immer einen Fuß quasi in der Luft, wenn wir dann einen Schritt machen. Und wenn wir dann noch dynamischer werden, haben wir sogar eine Flugphase, wo wir gar keinen Fuß mehr am Boden haben. Aber es funktioniert immer in einer leichten Rotation, die aus der Körpermitte heraus resultiert. Dadurch, dass ich einen Schritt nach vorne mache, rotiert das Becken auf der Seite nach vorne und die Schulter geht ebenfalls mit. Und so verändert sich quasi durch diese Drehbewegung, durch diese leichte Rotation im Körper, ausgelöst eben durch die Körpermitte, die das Zentrum des Gehens quasi darstellt, kommt es zu Fortbewegung und da ist jeder Schritt eben quasi eine diagonale Strapazierung, Belastung vom Kopf bis zur Sohle.
Ja, da sind wir ja schon beim ersten größten Fehler, den wir häufig machen. Unterschätzen wir das Gehen als Motor für unsere Gesundheit?
Oh ja, wirklich, ja. Es muss ja anders heißen. Es muss ja Walken heißen oder wie auch immer. Oder muss irgendwie mit Stöcken statt wie Nordic Walking heißen oder was. Natürlich ist das Gehen eine der besten Trainingsformen überhaupt. Und das kennen wir ja zum Beispiel vom Wandern. Ja, das ist ja nichts anderes als Gehen in die freie Natur übertragen und übersetzt. Viele denken ja an die Berge, aber auch am Deich oder am Strand wandert man ja auch letztendlich. Es ist eine der unterschätztesten körperlichen Aktivitäten überhaupt. Sie fördert die Kommunikation, die Mobilität, die Interaktion, das Besorgen von Dingen fürs Leben insbesondere. Denn wir müssen wirklich sagen, wenn wir 10 Minuten unterwegs sind, ja, langsam oder schnell ist natürlich ein kleiner Unterschied, dann kann es schon mal sein, je nach Tempo, dass wir so 50 bis 70 Kilokalorien verbrennen, je nach Körpergewicht. Und das ist schon ganz ordentlich. Das heißt, gehe ich so eine Stunde, dann habe ich in der Regel 200, 300 Kilokalorien verbrannt. Wer darauf fokussiert, also wer viel geht, verbrennt viel, so kann man es ganz klar sagen. Mhm. Und wenn ich dann das Tempo erhöhe, dann kann ich es beim Laufen maximal natürlich steigern. Aber so in unendliche Höhen komme ich nicht. Wenn ich zum Beispiel joggen eine Stunde, dann sind es auch nur 500 Kilokalorien. Mehr ist es dann auch nicht, weil eben das Tempo alleine macht es auch nicht, sondern die Muskelarbeit macht es. Deswegen würde ich wirklich sagen, dass 30 Minuten tägliches Gehen, das so fordert es ja auch die Weltgesundheitsorganisation, ja, mindestens 150 Minuten pro Woche, das senkt das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um mehr als 19 bis 20%. Und das lohnt sich doch. Wir wissen auch, dass das Immunsystem aktiv wird. Selbst viele Krebsarten haben dann keine Chance durch diese außerordentlich ruhige, moderate körperliche Aktivität. Es regt die Bauchmuskeln an, es stimuliert die Verdauungsprozesse, es wird eine bessere Durchblutung von der ersten Sekunde aktiviert, es verjüngt die Haut, wir schlafen besser und vor allen Dingen ist es ja auch für die Seele eine richtige Wellnesskur.
Genau, und trotzdem tun wir es zu selten und wir halten uns garantiert nicht an die 30 Minuten jeden Tag. Jetzt mal überspitzt gesagt, glaubst du nicht auch, dass das Gehen zu den aussterbenden Verhaltensweisen führt?
Ja, ich habe den Eindruck, wenn ich so auf der Straße gucke, ne? Ja, denn gerade bei den jungen Menschen findet ja das Gehen kaum noch statt. Und wenn sie sich fortbewegen, dann irgendwie elektrifiziert. Ja, auf einem Scooter, auf einem E-Bike, auf einem Moped oder wie auch immer oder dann später im Auto oder dann in der Bahn, im öffentlichen Verkehr. Aber der Fußgänger, das ist das, was mir am meisten Sorge macht in den Städten, der hat es am schwersten. Ja, für alle Verkehrsmittel wird etwas gemacht, aber den Fußgänger vergisst man in der Regel. Dabei ist das die entscheidende Möglichkeit, sicher von A nach B zu kommen Und deswegen würde ich allen Städten und Kommunen dringend empfehlen, liebe Bürgermeister und Bürgermeisterin, ich hoffe, ihr hört zu, bitte fördert den Fußgängerverkehr. Vergesst ihn nicht. Es ist die einfachste, beste und wichtigste Form der Fortbewegung. Denn ansonsten haben wir Bewegungslosigkeit. Das sehe ich, wie gesagt, bei den meisten jungen Menschen aktuell. Und du weißt ja selber, Aufzüge sind da, ersetzen die Treppen, Rolltreppen, ermöglichen uns in jeder Situation nach oben zu kommen. Und dann lähmen wir uns doch darüber hinaus, eben indem wir den Lieferservice nach Hause kommen lassen, als dass wir selber uns mal auf den Weg machen, einkaufen zu gehen.
Wenn wir denn mal gehen, dann funktioniert das für uns meist unbewusst und unbemerkt. Können wir eigentlich nichts falsch machen? Denken wir, stimmt das?
Es stimmt, was du sagst. Man muss darüber nachdenken. Natürlich ist Gehen erstmal sehr individuell. Meine Frau sagt immer, ich sehe die schon kommen. Ja, wobei sie mich natürlich kennt. Aber am Gehen erkennt man, also am Laufschritt, wie man ja so schön sagt.
Du hörst es auch manchmal. Ne?
Man hört es auch manchmal, ja. Genau. Und da kann man zum Beispiel Rhythmik auch hören. Ja. Ist es wirklich rhythmisch, wie man das so macht? Und ich glaube, dass beispielsweise auch Haustiere an der Rhythmik dessen, was sie gerade hören, wenn der Besitzer, die Besitzerin kommt, immer erkennen, okay, wer geht da denn gerade? Ist es mein Besitzer oder ist es jemand Fremdes? Und die haben eine hohe Sensibilität dafür. Und ich glaube, die könnten wir auch haben. Also die Fähigkeit, eben sich in dieser doch sehr wackeligen Situation, die ist ja wackelig. Ja, wir stehen dann auf zwei Minifüßen und haben dann da 2 Meter Länge, die wir kontrollieren müssen. Die ist gar nicht so einfach. Deswegen ist herausfordernd, diese Stabilität, das Gleichgewicht in der Dynamik, also in der Fortbewegung noch zu erhalten. Und gerade auch, wenn wir dann nochmal nur auf einem Fuß stehen, was wir ja machen, weil wir das andere Bein ja losgelöst haben, ist das ein hochkomplexer Vorgang. Ja, und wenn wir dann noch Richtungswechsel machen müssen, Tempo verändern, denk nur mal an vielleicht, wenn du in der Fußgängerzone unterwegs bist, ja, wem du da ausweichen musst, wie du reagieren musst, das ist ja ganz brisant dort. Dann weißt du, wie schnell letztendlich man auch scheitern kann, wenn man nicht eine optimale Körperbeherrschung hat. Und das heißt also, das Gehen ist ein sehr komplexer Prozess, der zwar bewusst nicht abläuft, sondern eher unbewusst, weil wir es erlernt haben, aber in bestimmten Situationen müssen wir das Bewusstsein dazu nehmen, damit wir die Kontrolle auch beim Gehen zur Verfügung haben. Aber das Schöne ist natürlich, dass wenn wir spazieren gehen beispielsweise, dann verlieren wir uns ja in uns selbst, weil das Gehen einfach automatisch läuft. Wir kommen von A nach B und können träumen dabei und trotzdem funktioniert's. Aber wenn dann plötzlich Blaulicht käme, sind wir sofort da und können aus dieser unbewussten Situation immer in eine bewusste Situation kommen. Und deswegen ist Gehen bewusstseinsfähig, aber nicht bewusstseinspflichtig.
Gerade beim Spazierengehen neigen viele von uns natürlich dazu, den Blick auf den Boden zu werfen oder auf die eigenen Füße zu schauen. Ist das okay oder eher ein Fehler?
Ich weiß gar nicht, warum man das macht. Man sollte doch in die freie Natur schauen. Viele, die auf den Boden schauen, sind ja meistens ein bisschen unsicher. Was könnte da für ein Stein, ein Stöckchen oder wie auch immer liegen, über das ich stolpere? Aber wenn man geradeaus guckt, kann man das ja auch schon im Vorhinein erkennen. Ja, ich verändere damit meine Körperposition, denn normalerweise muss der Blick geradeaus gehen, wenn ich mich fortbewege. Und wenn ich immer nach vorne schaue, machen wir beim Handy, gucken ja sowieso schon genug. Ja, und wenn ich das beim Gehen dann auch noch mache, dann ist alles so leicht nach vorn gebeugt. Und Hüfte und Kniegelenke sind da nicht optimal belastet, weil die Position des Körperschwerpunktes verändert. Ganz bewusst sollte man aufrecht gehen und ganz bewusst auch den Blick nach vorne richten, damit man erstens Orientierung hat und zum Zweiten die Umwelt besser wahrnimmt und zum Dritten eben dem Körper nicht zusätzliche Schwierigkeiten gibt, das Gleichgewicht zu halten.
Stimmt das wirklich?
Wenn wir größere Schritte machen, kommen wir schneller voran, glauben wir zumindest. Mhm. Ein Trugschluss?
Ja, würde ich so sagen. Natürlich ist die Schrittlänge in Kombination mit der Schrittfrequenz dafür verantwortlich, wie schnell ich vorankomme. Aber ein zu großer Schritt ist nicht gut für die Biomechanik des Körpers. Lieber die Frequenz erhöhen, weil das bei gleicher Bewegungsqualität ist schonender und nützlicher und natürlicher für den Körper. Wenn ich plötzlich unnatürliche große Schritte mache, nur um Tempo aufzunehmen, dann habe ich viel mehr Belastung für das passive Bewegungssystem. Und dabei werden in der Regel dann die Beine durchgestreckt, wie beim Sprinten beispielsweise und so. Und wenn ich da gerade im Bereich des Kniegelenkes nicht optimal auch abfedern kann durch die Härte des Bodens auf Asphalt, dann macht das gar keinen Sinn. Dann lieber natürlich locker und mit etwas höherer Frequenz, wenn ich das Tempo erhöhen möchte, statt übertrieben große Schritte zu machen.
Und welche negativen Auswirkungen hat denn falsches Auftreten bzw. falsches Abrollen?
Wir haben ja einen ganz natürlichen Abrollvorgang. In der Regel setzt du immer, außer du läufst, den Fuß mit der Ferse auf. Die ist ja deswegen gut gepolstert, hat ja Fett unten drunter, damit alles schön weicher ist. Das ist auch gut so. Und dann rollst du quasi auf der Außenkante, bildlich gesprochen, den Fuß nach vorne ab. Dann kommt es zu den Mittelfußknochen. Die spürt man beispielsweise unterhalb der Zehen, Grundgelenke. Und dann stößt du dich mit der Großzehe ab. Das heißt, geht dann auf die andere Seite wieder und dann machst du richtig den großen Effekt. Das ist die Fortbewegung. Das heißt, diese normale Kinematik, so nennen wir das, des Fußes ist sehr wichtig dafür, die Gesundheit des Fußes auch wirklich zu erhalten. Und wenn ich dann zu große Schritte beispielsweise mache, dann komme ich in eine falsche Position hinein. Und dann geht die ganze Belastung, die ganze Beanspruchung über den Boden direkt quasi in den Organismus hinein, vielleicht sogar bis in den Schädel. Ja, und gerade wenn ich vielleicht feste Schuhe habe, einen Absatz habe, auf Asphalt gehe, merke ich es ja quasi bis nach oben unter die Schädeldecke, dann haben wir eben große Probleme, die Belastung abzufangen. Und dann werden vor allen Dingen natürlich auch die großen Gelenke von unten, Sprunggelenk, Hüftgelenk, Kniegelenk, in die Wirbelsäule, auch das wissen wir, dass selbst bis in die Wirbelsäule das Gehen einen Reiz ausübt. Manchmal sogar, wenn ich es zu intensiv mache, bis in Schultergelenke oder sogar bis in die Halswirbelsäule überproportional belastet. Also zu große Schritte machen keinen Sinn.
Wie können wir überhaupt unseren Gang überprüfen? Gibt es da einen Test, den wir machen können, um das herauszufinden?
Erst einmal kann man sich ja beobachten, wenn man mal in den Spiegel schaut. Ja, wie macht man das eigentlich? Aber es gibt so einen sogenannten Akustiktest. Der ist relativ einfach, indem man einen Finger in das linke und das rechte Ohr steckt. Und dann geht man. Ganz normal, wie wir es gewohnt sind. Vielleicht mit einem großen Schritt auch bewusst. Und dann hören wir beim Auftreten harte Schläge. Ja, in dem Ohr, dann ist unser Gang einfach zu fest. Und dann ist in der Regel unser Schritt viel zu groß. Also das ist so ein klassisches Signal für den Fersengang, so kann man das sagen. Und insbesondere dann, wenn man vielleicht, so wie ich das schon mal, wenn ich dann in Berlin unterwegs bin, dann schon mal ein bisschen mehr feinere Schuhe anhabe und weniger mit den sportlichen Schuhen.
Nur in Berlin?
Ja, in Hamburg ja auch schon mal, ja, weißt du. In Hamburg trage ich die ja auch schon mal. In Köln fast nie, weil ich ja hier meistens sportlich unterwegs bin. Aber so vom Grundsatz her, und wenn ich dann das spüre, dass dieser Klang zu laut ist, ja, dann ist das der klassische Fersengang, der gut ist, aber er darf nicht zu dynamisch und zu fest sein. Das darf kein Staccato sein, kein militärischer Marschschritt. Nein, es sollte ein weiches, harmonisches, ja, Fortbewegen sein.
Gelenkschmerzen beim Gehen treten erst im Alter auf. Ist das ein Mythos?
Klar ist das ein Mythos, nur sie kommen dann etwas häufiger vor. Und deswegen merken wir sie mehr. Aber häufig sind die Ursachen weit früher zu suchen. Und wir hören das ja auch an den Statistiken, wie häufig beispielsweise Gelenke ersetzt werden, Hüftgelenke oder Kniegelenke. Dann nimmt das ja ab dem 50. Lebensjahr rapide zu. Und das hängt erstens am Bewegungsmangel, nicht gehen. Und zum Zweiten dann auch vielleicht, wenn man den geht, an dem nicht richtigen Gehvorgang. Es gibt ja bestimmte Menschen leider, die auch Probleme beim Gehen haben, die, wenn du zum Beispiel ein bisschen Übergewicht hast, also gerade wenn du im Bereich der Beine oder auch zu viel Muskeln zum Beispiel besitzt oder eben zu viel Fett hast, dann kannst du die Beine gar nicht mehr vernünftig aufsetzen. Man setzt sie dann wie so der Balu der Bär auf, ja, so ein bisschen nach außen rotiert. Und dann fällt der ganze Fortbewegungsvorgang, so wie die Füße an sich kinematisch aufgebaut sind, weg. Das heißt, wir haben hier eine Massenhemmung. Und leider sehe ich immer viele Menschen, gerade übergewichtige Menschen, die einen sehr schlechten Gang haben, weil sie aufgrund eben dieser Körperveränderungen nicht mehr normal gehen können. Und das führt insbesondere dann zu einer Überlastung der drei großen Gelenke an der unteren Extremität. Und das wiederum führt in der Tat häufig, gerade bei jener Personengruppe, zu einer viel zu frühen Belastung, arthrotischen Veränderung eben der großen Gelenke und das mündet dann immer in einer Endoprothese. Wie gehe ich wirklich? Wie setze ich die Füße? Das sollten alle sich mal beobachten. Sie sollten an sich ganz leicht nur nach außen rotiert sein, der kleine Zeh, also nur ganz leicht nach außen gerichtet sein. Ansonsten sollte der Fuß ziemlich gerade nach vorne gerichtet sein.
Welche Übung schlägst du vor, um das Fußgelenk zu stärken?
Fußkreisen. ja, Fußkreisel machen. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel dann deine Zehen vorne umgreifen und dann kannst du es passiv machen, indem du den Fuß nach rechts und links drehst, richtig kreiseln lässt. Ja, dann streckst du und beugst du ihn auch mal. Oder das passive Fußkreisen. Man kann das aber auch aktiv machen. Wenn du nicht an deine Zehchen kommst, dann setz dich einfach hin und kreise einfach. Oder mach sogar achten. Mal einmal rechts herum, mal einmal links herum. Also, oder male mit dem Fuß. Oder rolle mal ein Handtuch zusammen. Das sind so klassische Übungen, die wirklich sehr schön sind für den Fuß.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Wer hätte das gedacht?
Rund 30% aller Menschen haben Plattfüße, also keinen erkennbaren Bogen in ihrem Fuß. Ist es schlimm, wenn wir das nicht bemerken?
Ja klar, denn der Bogen macht ja Sinn. Der Bogen ist ja wie ein Federungssystem, ist ja wie ein Stoßdämpfer. Denn wir wissen das ja alles, wenn eine Vorspannung besteht, ist die Belastung besser abzufedern. Und genau das muss der Fuß machen. Diese Menschen können beispielsweise mit einem Plattfuß gar nicht mehr hüpfen auf dem Fuß, gar nicht mehr federn auf dem Fuß, weil sie die Kraft nicht übertragen können. Wie ein nasser Sack landen die, geht nicht anders. Und jetzt heißt es, in der Tat können Plattfüße sich negativ aufs gesamte Gelenksystem der unteren Extremität auswirken und sogar Schmerzen beim Gehen auftreten. Also insofern, ja, sollte man dringend angehen. Das muss man aber selber machen. Ich würde nicht nur bitte auf Einlagen setzen, die ja dann häufig empfohlen werden. Nee, da habe ich ja nichts von. Dabei bleibt der Fuß immer noch platt. Er wird nur mechanisch nach innen gewölbt, dann indem da ein künstliches Gewölbe in meinen Füßen und in meinen Schuhen steht. Das ist blöd. Also bitte versucht doch ganz aktiv über eine Kräftigung, über Kräftigungsübungen, aber insbesondere auch über Bewegungen wie Zeitung knüllen, Handtuch falten oder ähnliche Dinge mit den Zehen, das Fußgewölbe langsam wieder aufzubauen. Und vor allen Dingen auch viel barfuß laufen, ganz bewusst über die Großzehe abrollen. So macht man das und deswegen ist die Fußstellung beim Gehen so ganz entscheidend. Die große Zehenspitze sollte immer in Richtung vorne und nicht in einem fast rechten Winkel nach rechts oder links zeigen. Und das haben eben viele Menschen und daraus resultiert dann auch der Plattfuß. Der Plattfuß ist nur eine Folge einer nicht mehr optimalen Abrollbewegung, Arthrokinematik nennen wir das, des Fußes. Umso wichtiger ist es, Fußstellung kontrolliert, wieder normal aufbauen, fußkräftigen und nicht nur passiv mit Einlagen arbeiten. Das greift viel zu kurz, dadurch verschwinden die Plattfüße nicht.
Ja, früher wurden immer einfach Einlagen verschrieben und dann war es das, ne?
Ja, ohne dass man eine weitere Information bekommt. Und das ist zum Glück besser geworden. Es gibt ja viele wunderbare Orthopädie-Mechaniker, die das auch anleiten, die sowohl das eine als auch das andere machen. Aber auch das muss man sagen. Die Sportschuhe tragen nicht dazu bei, das tägliche Tragen, dass man bessere Füße bekommt. Die Sportschuhe sind für den Sport gemacht. Und deswegen sollte man wirklich vielleicht manchmal barfußähnliche Schuhe tragen, die eben keinen großen Halt bieten, die eben keine große Unterstützung bieten, weil alles, was passiv ist, verringert die Eigenkapazität, die eigene Ressource des Fußes. Und es gibt ja auch Barfußschuhe, kann auch nicht jeder nutzen, solange er nicht wirklich abrollen kann, weil das eine zu hohe Belastung ist. Aber Füße müssen aus dem Gefängnis der Schuhe raus und insbesondere dann, wenn sie nur noch unterstützt werden, verlieren sie sonst an ihren Fähigkeiten.
Warum hältst du nichts von Flipflops? Das sind doch minimalistische Schuhe.
Gebe ich dir recht, du gehst ja nicht richtig. Du rollst ja gar nicht ab. Du schlurfst ja, du setzt ja den Fuß flach auf. Du hast ja weder einen Fersenaufsatz noch ein Abstoßen. Du gehst ja quasi nur vorwärts, indem du aus dem Hüftgelenk das Bein hebst und wieder absetzt. Heben, absetzen. Und deswegen ist der Abrollvorgang bei Flipflops auch nicht so optimal. Dann hast du diesen Zehenkraller noch da vorne beispielsweise, ne? Was auch ja nicht natürlich ist. Und das heißt, du setzt nur flach auf, ziehst wieder weg, flach auf, ziehst wieder weg. Heißt, es fördert nicht trotz dieser flachen Sohle, was ich gut finde, die Fußmuskulatur. Wenn ihr mal so Sportschuhe anschaut, ja, man empfiehlt ja insbesondere Sportanfängern und auch übergewichtigen Menschen insbesondere ja Schuhe mit mehr Dämpfung, ja, mit einer dicken Sohle. Das macht man bei Spitzensportlern nicht. Erinnert euch, 1960 wurde Bikila Abebe, ja, Olympiasieger im Marathonlauf ohne Schuhe. Der kam aus Äthiopien. Ja, der gewann also den Marathon. Sensationell. Und daran erkennt man schon, dass wenn man eine sein Leben lang trainierte Fußmuskulatur hat, das hatte der, der hat ja keine Schuhe in Äthiopien gehabt in den 50er Jahren, dann kann man sogar einen Marathon auf den Asphaltstraßen in Rom absolvieren und Olympiasieger werden. Das wollen wir nicht alle, aber wenigstens vernünftige Füße haben. Und deswegen heißt das, trainiert die Füße und bitte holt sie aus dem Gefängnis der Schuhe ab und zu raus.
Ja, wenn wir uns die Jogging-Schuhe angucken, die aktuellen, hat ja echt das Gefühl, dass die Sohle immer dicker wird.
Das hat einen anderen Effekt, gerade beim Spitzenbereich. Okay. Das ist ein Katapulteffekt. Das heißt also, die Schuhe dämpfen nicht, sondern sie unterstützen deine Geschwindigkeit. Sie fördern durch das, was da drin ist quasi, durch die Speicherung der Energie, die sie wieder abgeben. Die haben eine Carbonsohle übrigens drin. Das heißt, die haben so eine harte Sohle, weil sie keinen Verlust durch die Dämpfung haben wollen. Deswegen ist da quasi ein Brett in diesem Schuh, der natürlich dem Fuß angepasst ist. Das besteht aus Carbon. Und so geht keine Energie verloren. Der Schuh nimmt die auf und gibt sie sofort wieder an die Laufbewegung ab. Es ist wie so ein Federsystem, was du da hast. Ja? Nur, es tut ziemlich weh. Ich sag, die Füße brennen danach ziemlich, wenn man mal so 2 Stunden oder 3 oder 4 Stunden auf so einer Carbonsohle gerannt ist.
Stichwort brennen, woran kann es denn sonst noch liegen, wenn der Fuß bei jedem Schritt schmerzt?
Also erstmal an falschen Schuhen, ne? Also neue Schuhe brennen ja auch schon mal. Also wenn ich zum Beispiel mal neue Schuhe wieder habe und laufe die ein, dann brennen mir die Füße. Die Fußsohle insbesondere, weil der Schuh noch nicht eingelaufen ist auf mich. Und dann habe ich zu viel Druck an bestimmten Stellen und das dauert so 1-2 Wochen, wo ich dann gelaufen bin, dann ist es wieder weg. Also insofern ja, das braucht schon ein bisschen eine Anpassung. Den muss man einlaufen, wie man früher auch immer so gesagt hat. Ne?
Mal eine ganz doofe Frage.
Ist das Schlurfen eigentlich angeboren? Und ist es heilbar?
Mama hat immer gesagt, Jung, heb die Füße hoch.
Ja, genau.
Kennst du das auch noch?
Natürlich.
Schlurfen natürlich ist nicht richtig. Nein, das ist eine bequeme Bewegung, die nur aus den großen Muskeln des Hüftgelenkes dann stattfindet. Das hat mit dem Gehen so nichts zu tun, weil der Abrollvorgang des Fußes einfach nicht stattfindet.
Welche Fehler machen wir eigentlich, wenn wir ins Stolpern geraten?
Naja, das ist natürlich vielfältig. Stolpern ist ja eine Unachtsamkeit. Das kann passieren, ja, wenn man plötzlich einen Gegenstand in einer Situation hat, auf die man nicht gerade vorbereitet ist, wo man sagt, okay, da ist etwas, oder stell dir nur vor, du trittst in ein kleines Loch oder so, da kannst du dich nicht darauf vorbereiten. Und wenn du optisch darauf nicht vorbereitet bist, stellt sich auch der Fuß nicht ein. Stolpern hat sehr viel damit zu tun, wie ist die Wahrnehmung, auch unterhalb der Fußsohle beispielsweise, kann ich darauf reagieren ausreichend und schnell vor allen Dingen. Und das hängt unter anderem auch mit der Muskulatur zusammen. Also viele Menschen stolpern, die keine gute Körperwahrnehmung haben, die keine gute Sensibilität haben über den Fuß und vor allem die keine schnelle Muskelfaser haben. Die können einfach nicht schnell reagieren, auch während des Gehvorgangs. Und die kommen dann in ein Ungleichgewicht. Bewegungskontrolle geht verloren.
Und welches Gehtempo ist eigentlich normal?
Ist ja ein bisschen immer individuell, aber es sollte wahrscheinlich oberhalb von 1,2 bis 1,5 Meter pro Sekunde liegen. Und daran kann man zum Beispiel auch schon erkennen, die Literatur spricht dann vom Sensemann, der mich einholt. Wenn ich zu langsam gehe, droht letztendlich auch eine Pflegebedürftigkeit, Verlust der Selbstständigkeit. Das heißt, das Gehen ist häufig ein Spiegelbild meiner Vitalität und meiner körperlichen Verfassung. Und deswegen, ja, sollte ich schon so 1 bis 2 Kilometer ohne Probleme gehen können. Wenn man das mal so auf Stunde vielleicht überträgt, sollten wir alle mindestens 3, besser 4 Kilometer pro Stunde ohne Probleme gehen können. Und wenn man stramm wandert, auch schon mal 5.
Das Geheimnis um die 10.000 Schritte am Tag hast du ja längst gelüftet. Mhm. Pure Marketingmagie. Mhm. Das lässt sich wissenschaftlich nicht rechtfertigen. Wie groß ist denn nun die Wegstrecke, die wir täglich zurücklegen sollten, um einen gesundheitlichen Nutzen zu haben?
Ja, ich würde das gar nicht an der Schritthäufigkeit, sondern eher an der Dauer der Belastung, denn das ist für den Körper entscheidend. Er sollte 30 Minuten unterwegs sein und das ist in der Regel 30 Minuten auf eigenen Füßen. Und das bedeutet ungefähr ja 2 Kilometer. Das ist so das, was so idealerweise der Fall sein sollte, als Minimum. Ja? Und das macht vielleicht irgendwo zwischen 4.000 und 6.000 Schritten, je nach Größe des Schrittes ungefähr aus.
Das Gehen auf dem Laufband, das scheint so ein bisschen aus der Mode gekommen zu sein, wenn man so einen Blick in die Fitnessstudios wirft. Welche Nachteile hat das Gehen auf dem Laufband?
Ja, es ist ja ein künstliches Gehen, das muss man ja sagen. Wir haben ja kaum diesen Untergrund wie draußen. Wir haben ja auch das Tempo, wo wir uns anpassen können. Wir gehen auch anders. Ja, es gibt da Studien, die zeigen eindeutig, okay, man hat einen anderen Ablauf des Abrollvorgangs beim Fuß. Und deswegen ist es eine gewisse Form der Unnatürlichkeit. Ist natürlich besser als nichts. Aber mittlerweile gibt es ja auch ein paar Walking-Programme, die ein bisschen animierender sind. Aber grundsätzlich ist natürlich die Übertragung des Gehens in die Natur genau der richtige biologische Schritt. Denn da erleben wir eben auch die ganzen Wahrnehmungsprozesse unterhalb der Fußsohle. Wir spüren eben kleine Steine, Körner, Löcher, Unebenheiten des Wegesrandes. Und so sollte ja Gehen sein, nicht nur rein funktional, sondern es hat ja auch eine Bedeutung eben der Fortbewegung und damit auch der gesamten Wahrnehmung für unseren gesamten Organismus.
Ein Lob auf die Treppe hast du ja schon gerade ausgesprochen.
Ja.
Jetzt feiert sie tatsächlich ein grandioses Comeback. Der Fitnesswahn, eine vernünftige ökologische Grundstimmung sowie die Treppe als kommunikativer Raum in modernen Workspaces dürften die Schubkräfte der Treppenrenaissance sein. Was hältst du davon?
Die Universität Cambridge hat das ja gemacht, diese Studie. Ne? Es gibt noch eine ältere Studie, die sogar belegt hat, dass 40 Etagen pro Woche richtiges Herz-Kreislauf-Training sind, hochgegangen. Und ich würde mir wirklich wünschen, weil das Treppegehen ist auch ein Muskeltraining insbesondere. Es geht dann eben nicht nur aufs Herz-Kreislauf-System. Und wenn wir die Möglichkeiten haben, Treppe zu nutzen, dann sollten wir es auch wirklich tun. Es ist die beste Trainingsstätte des Alltags. Denn lässt man die Fahrstühle so ein bisschen links liegen, hat man wirklich auch im Alltag mal so eben nebenbei wieder Training gemacht, hat den Stoffwechsel aktiviert, hat durch Blutung hochgefahren. Und insofern würde ich mir wirklich wünschen, dass wir deutlich mehr die Sensibilität bekommen, auch wenn die Rolltreppe nebendran ist. Meistens gibt es links davon oder rechts davon auch eine Treppe. Warum sollten wir denn immer nur passiv uns bewegen? Nein, wir sind ein biologisches Wesen, was eine biologische Stimulation, einen Reiz braucht. Und das kann die Treppe eben wunderbar. Das haben die Cambridger ja auch versucht zu realisieren, immer die Menschen zu motivieren mit Motiven, mit Anregungen, mit Stimulation, doch endlich mal diese passiven Systeme wegzulassen, weil es eben so viele positive Effekte hat. Und gerade für ältere Menschen ist das Trainingscenter dann fast überflüssig, wenn sie es denn regelmäßig tun würden.
Du wirst es nicht glauben, bei uns im Haus, und wir haben keinen Fahrstuhl, wohnt im 5. Stock eine Frau, die gerade 100 Jahre alt geworden ist.
Ja, mein Schwiegerpapa, ne? Das war ähnlich. Gott hat ihm selig, aber für ihn war das auch das wichtigste Training, insbesondere als er weit über 80 schon war. Hat er genau das gemacht. Er hat immer gesagt, okay, ich will mir die Treppe nicht wegnehmen lassen, weil sie ist für mich die wichtigste Belastung. Und nur wenn ich das immer regelmäßig mache, es wurde immer schwerer, natürlich beschwerlicher. Aber er hat es trainiert und das kann man auch. Und deswegen, ich weiß, dass alles immer erleichtert wird, aber der Lifter ist nicht die Lösung. Letztendlich ist die eigene Körperkraft die eigentliche Lösung. Und die gute Botschaft ist, je häufiger ich das mache, umso länger bleibt diese Kraft erhalten. Und deswegen ist deine 100-jährige Nachbarin ja ein wunderbares Beispiel, wie es gehen kann.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Kannst du uns eine Übung zur Stärkung unserer tiefen Muskulatur verraten, die letztlich für eine gute Körperhaltung und Balance unerlässlich ist?
Ja, da kann man wirklich den Ausfallschritt nehmen. Wir stehen also aufrecht und stellen ein Bein relativ weit nach vorne, vielleicht so fast einen ganzen Meter, je nach Beinlänge. Und dann gehen wir langsam runter, sodass das Gesäß sich Richtung Boden bewegt. Maximal 90 Grad Kniebeuge, muss gar nicht so tief sein, aber es ist das Maximum. Und dann strecken wir die Arme, entweder nach rechts oder links. Wir können sie auch ein bisschen dynamischer bewegen. Und das ist einerseits eine Gleichgewichtsübung. Es kräftigt Bein- und Gesäßmuskulatur. Es regt die stabilisierende Muskulatur im Becken und im Wirbelsäulen, im Rückenbereich an. Und dadurch, dass ich eben dann noch die Arme nach außen habe, regt das sogar die ganze tiefe Haltemuskulatur an. Und das ist eine sehr schöne Stabilitätsübung. Dann das andere Bein immer mal wechseln. Kann man immer mal auch in der Fortbewegung machen. Ausfallschritt, Ausfallschritt, Ausfallschritt. Richtig anstrengende Übung, aber sie lohnt sich.
Wunderbar. Vielen Dank, Ingo. In der nächsten Folge wollen wir darüber sprechen, wie wir unsere Muskelapotheke am besten nutzen können.
Und die kostet vor allen Dingen gar nichts. Ja, das ist das Schöne daran.
Richtig. Danke, Ingo. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt fit und gesund. Tschüss.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18-plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.